Die schaut total unspektakulär aus, wie so, ich würde mal wie sagen.
Mini-Google-Hüpfe.
Ja, wie so Mini-Mini-Google-Hüpfe. Und die wurden gemacht aus den.
Sag's, wie es ist, Rest der Verwertung.
Vielen Eigelb.
Fachwissen, eine Prise Neugier und eine ordentliche Portion Humor. Moin und Servus bei Wein ist Ihr Hobby, wo wir Wein nicht nur genießen, sondern auch drüber sprechen. Mögen die Gläser immer halb voll sein.
Moin, Servus und heute auch Bonjour. Ihr seid wieder beim Podcast Wein ist Ihr Hobby gelandet. Mein Name ist Sarah Plus.
Auch Bonjour von mir, mein Name ist Conny Ganz.
Und wir nehmen euch heute mit nach Bordeaux, denn da sind wir gerade. Und in dieser Folge könnt ihr ja Geschichten zu unseren Eindrücken aus Bordeaux hören. Wir reden über Bordeaux, wir reden über die Fête Levant und wir reden über Mouton Cadet. Vielleicht klingelt es da bei euch. Wenn nicht, dann hört gerne nochmal bei Bordeaux Unexpected der zweiten Folge rein. Nö, Conny?
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben ja ein bisschen Historie, was Bordeaux angeht.
Ja, es ist Schicksal. Es verbindet uns einfach. Es ist schicksalshaft. Es
fühlst du es?
Wir Bordeaux.
Fühlst du, was ich fühle?
Ja.
Was denn?
Freude. Ich freue mich. Es fing alles mit uns zwei hier an und so soll es anscheinend weitergehen.
Ja, also enden soll es nicht.
Nee. Immer?
Immer weiter.
Never change a running system.
Ja, long story short, vor etwas mehr als einem Jahr haben wir uns hier kennengelernt. Witzigerweise selbst in dem Gebäude, in dem wir gerade sitzen und das erste Mal auch zusammen den Podcast aufnehmen, in einem Raum.
Das total verrückt ist, weil ich muss dauernd hingucken, aber ich will gar nicht hingucken.
Ja, dann guck mich doch einfach nicht an.
Ja, okay, ich guck da auf den Bildschirm.
Ja, hier standen wir vor etwas mehr als einem Jahr oben auf der Dachterrasse mit Blick übers wunderschöne Bordeaux, mehr dazu gleich, und ja, haben uns beschnuppert.
Ja, beschnuppert ist, also ich war ja skeptisch, das ist ja auch kein
Geheimnis. Nee, das hatten wir schon, das müssen wir ja jetzt nicht wieder hochholen.
Aber es hat ja, ich habe es ja ablegen können, also hast mich ja überzeugt.
Wie so vieles, was man hier in Bordeaux gerne mal ablegen kann. Das klang jetzt falsch.
Yep.
Ja, und dann kam es, dass ich Conny im Mai angerufen habe und gesagt habe, du Conny, ganz spannende Einladung, was hältst du davon, wenn wir uns in Bordeaux wiedersehen? Und zwar gemeinsam mit Mouton Cadet. Und jetzt bin ich gespannt, das habe ich dich noch nicht vorher gefragt, denn Mouton Cadet, viele da draußen kennen das vielleicht oder es ist schon ein Begriff, wir werden noch ein bisschen drauf eingehen. Aber ich will jetzt von dir als Sommelier wissen, was war dein Gedanke, als ich gesagt habe, lass doch mal mit Mouton Cadet nach Bordeaux fliegen.
Es ist ja ein sehr bekanntes Produkt, also ein Wein, der sich in vielen Läden findet, gut sortiert, aber doch durchaus weit verbreitet ist. Und ich dachte mir halt so, perfekt, das will ich kennenlernen, weil wie immer in der Sommelerie, erstmal hinfahren, die Leute kennenlernen, Weine probieren, dann eine Meinung bilden und dann entscheiden, mag ich nicht am Ende vom Tag. Und Mouton Cadet war mein Begriff, ich habe es aber davor nicht besser gekannt, also ja, habe ich gesagt, ja, lass machen. Und das ist für einen Sommelier oder einer Sommelier genauso wichtig wie ja für den Endkunden, da einfach mal einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können. Und ich muss sagen, ich bin, so viel Fazit nehme ich schon vorweg, sehr dankbar, dass wir da sind.
Mhm.
Danke, dass du mich gefragt hast.
Ach ja, so Fête Levant hat man ja auch nicht, war ein Erlebnis. Was ist denn Fête Levant?
Die Bordeaux Fête Levant ist bis vor ein paar Jahren tatsächlich nur alle zwei Jahre eines der größten, früher war es tatsächlich das weltgrößte Weinfestival, das es gibt, und nach der Pandemie, bla bla bla, findet es auf jeden Fall jährlich statt. Und ich habe noch nie es geschafft, zur Fête Levant zu kommen. Weil das, keine Ahnung warum, Dinge, das Leben.
Leben passiert.
Das Leben. Und jetzt war das natürlich einerseits dieser Aspekt, Mouton Cadet einfach selber kennenzulernen. Mhm. Und andererseits auch mal selber auf der wohl größten, auf dem größten Weinfest der Welt zu sein. Direkt hier am Uferpromenade in der Stadt Bordeaux von der Garonne. Ich meine, ich hoffe, man kann das Bild so ein bisschen nachvollziehen, was ich malen will. Das ist schon sexy.
Ich nehme sonst auch mal den Pinsel in die Hand. Ja. Wir sind hier im wunderschönen Bordeaux. Bordeaux übrigens UNESCO-Weltkulturerbe. Eine wunderschöne Stadt, viele alte, gut erhaltene Bauten. By the way, die Stadt in Europa mit den meisten erhaltenen denkmalgeschützten Gebäuden. Habe ich noch vorhin recherchiert. Und das merkt man auch. Also Bordeaux hat einen Charme, hat einen Flair. Wir haben jetzt Ende Juni, hatten wirklich tolles Glück mit dem Wetter. Und man spürt diese ganze freudige, leichte Atmosphäre in der ganzen Stadt. Besonders aber bei der Fête Levant, die sich so etwa, ich würde sagen, einen Kilometer entlang der Garonne, also wirklich Uferpromenade entlang am Fluss. Und Sinn und Zweck der Fête Levant ist quasi, dass man als Besucher die Möglichkeit hat, ganz, ganz viele Weine aus dem oder der Bordelais?
Aus dem.
Dem Bordelais? Dem, also der Bordeaux-Region.
Also, ja, genau, aus dem.
Zu verkosten. Bordeaux. Viele kleine lokale Winzer und Winzerinnen, aber auch größere. Und es ist einfach eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Es gibt Food Trucks mit Spezialitäten. Es spielen Bands und es war einfach eine sehr, sehr sommerliche, ausgelassene Stimmung. Die Leute waren gut drauf und auch jung und alt.
Ja, und bunt gemischt. Es geht nicht darum, dass du vom Fach sein musst. Das ist auf ja eben das Einladen, Fall. Herkommen, Spaß haben, essen, trinken, kennenlernen.
Ich würde sagen, Wein ist halt ein Hobby, ne?
Ja, weil... Nee, aber das Schöne ist eben, weil es so entzerrt.
Ja.
Durch diese langgezogene Promenade, die wirklich auch wahnsinnig hübsch hergerichtet wurde vor ein paar Jahren, ist das halt einfach total entspannt. Du hast nie ein Gedrängel und das Gefühl so, passt schon wieder, können wir gehen. Im Gegenteil, gestern, stell dir mal vor, warst ja dabei, war auch noch hier, also quasi ein kleiner Nationalfeiertag. Es waren die Rugby Finals Championship und es hat es im Finale geschafft, das Team von der Stadt Bordeaux gegen den absoluten Endgegner immer, die zwei Mannschaften Jahr ein Jahr aus gegen Toulouse. Mhm. Und du hast halt nicht mal gemerkt, dass auch da war es nicht zu viel. Also das ist so cool gewesen. Du hast diese riesen Fans, die Public Viewing hier gemacht haben für Rugby, plus die Fête Levant am Abend mit Drohnenshow, da kommen wir auch noch später dazu. Und trotzdem war alles easy und entspannt.
Es war so easy.
Ja, es war mega nice. Also Bucketlist, Haken dran bei mir und alle, die es noch nicht gemacht haben, erstmal auf die Liste schreiben, kommen, abhaken und wahrscheinlich dann wiederkommen.
Ziemlich sicher. Ich glaube, wer einmal in Bordeaux war, kommt wieder. Das war so, ja.
Sieh uns an,
da sind wir schon wieder. Und sicher auch nicht das letzte Mal.
Absolut nicht,
nein. Wir haben Bordeaux ja auch noch so ein bisschen kennenlernen dürfen. Wir haben eine wunderschöne Radtour machen dürfen im Rahmen unserer 2 Tage hier. Bordeaux auch nochmal aus einem anderen Winkel gesehen. Was haben wir gemacht bei der Radtour? Was ist typisch Bordeaux?
Wir haben die kleine Leckerei gegessen, auf was, oder?
Darauf will ich hinaus, ja.
Die, wo so Yummy Yummy auch einen ordentlichen Schuss Rum drin hatte, muss ich sagen.
Cannelé.
Das ist diese kleine, ja, das ist, die schaut total unspektakulär aus, wie so, ich würde mal
wie
sagen.
Mini-Google-Hüpfe.
Ja, wie so Mini-Google-Hüpfe. Und die werden gemacht oder wurden gemacht aus den...
Sag's, wie es ist, Resteverwertung.
Vielen Eigelb. Und also, ja, weil, und jetzt auch hier, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber früher hatte man das Eiweiß genutzt, um den Wein im Holzfass, der noch reift,
Rotwein.
Quasi zu klären oder zu schönen, um es ganz korrekt zu sagen. Also ich habe das auch schon mal gemacht. Du machst wirklich den Spundloch oben auf, schlägst ein Ei auf, dann vorsichtig Eigelb trennen. Hoppala. Natürlich kein Hoppala. Und dann tust du nur das Eiweiß in das Spundloch oben einfüllen. Und weil das so neutral ist im Geschmack und diesen feinen Eiweißschleier dann bildet, senkt sich das ganz langsam über ein paar Minuten hinunter an den Fassboden und somit hast du gröbere Partikel abgefiltert, ohne Technik, ohne Pump, ohne Filter, Membranen etc. Es ist eine sehr einfache Art, die man halt lange, lange hergenommen hat, aber Konsequenz.
Wenn man das jetzt mal auf Masse macht, hast du halt am Ende des Tages eine Menge Eigelb.
Da hast du viel Eigelb.
Ja, machen wir damit? Ja, dann haben sich, habe ich gehört, Nonnen gedacht.
Natürlich, es waren immer die Nonnen.
Immer die guten Sachen. Immer die Nonnen. Haben sich gedacht, was machen wir mit dem Eigelb? Und das Endprodukt sind die Cannelé, die man probieren muss, wenn man in Bordeaux ist. Und das haben wir gemacht.
Und Tipp, habe ich auch gestern erfahren, stimmt auch eine ein frisches Cannelé muss außen richtig so crunchy sein.
Frosty. Mhm.
Und innen muss es wirklich total fluffig und cremig sein. Mhm. Und ja, man hat auch in der Rezeptur ein bisschen Rum drinnen.
Ich glaube, der ist in dem Fall ein bisschen ausgerutscht. Das war so intens.
Da war die Nonne verliebt oder so.
Also, wir haben das gestern probiert beide und waren uns sehr einig. Ja, da ist Rum drin.
Da ist viel Liebe
da
drin.
Da fährt sich's gleich nochmal viel leichter fahren.
Ja, den hättest du anzünden können. Aber lecker. Ja, das haben wir gemacht. Und hier auch noch ein kleiner Tipp allgemein. Bordeaux, einfach lass das Auto, spar dir das Taxi, spar dir den ganzen Mist. Weil Bordeaux ist eine einzige Einbahnstraße und auch die Taxifahrer wissen manchmal nicht, welche Einbahnstraße hier gerade eine Baustelle ist oder nicht. Du fährst die ganze Zeit nur, du stehst nur im Stau. Also Tram, Radl oder
ich finde aber generell, wenn man irgendwo hinreist und sich wirklich, also wenn man ehrliches Interesse an der Kultur oder dem Ort hat, an den man reist, dann sollte man, finde ich, einfach auch mit den Öffis so fahren. Ja, weil das ist für dich so eine Möglichkeit. Erstens siehst du viel, zweitens kriegst du einen Eindruck, wie leben die Locals so. Also ich mag das persönlich sehr gerne. Also in dem Fall, wir empfehlen die Tram oder das Rad.
Auf jeden Fall. Mit dem Rad kannst du schön Strecke machen, weil Bordeaux hat viele schöne Ecken. Da ist manchmal zu Fuß dann irgendwie, schafft man leider nicht so viel. Aber wir hatten gestern 1,5 Stunden Tour und wir haben wirklich alles gesehen, was so die schönen Altstadtpunkte sind. Noch gemütlich Zeit für ein Cannelé. Und dann steht man wieder an der Promenade und sagt, jetzt zum Mittagslunch bitte.
Bitte. So, wir waren aber auch außerhalb von Bordeaux. Und worauf ich jetzt hinaus möchte ist, wir haben eine Frage aus der Community bekommen. Und ich finde, das muss in diese Folge nochmal mit rein, denn das ist sehr aussagekräftig für Bordeaux. Wir haben ja die Stadt, in der Mitte den Fluss, die Mündung. Und wir haben ja zwei Ufer.
Fjord.
Darauf gehe ich jetzt nicht ein.
Ist kein Fjord.
Wir haben das sogenannte linke und das rechte Ufer. Und die Frage aus der Community ist, was bedeutet das? Was ist jeweils charakteristisch? Kannst du das ganz kurz, Conny? Ich weiß, man könnte darüber eine Stunde oder eine eigene Folge machen, aber ganz kurz, Bordeaux, linkes, rechtes Ufer, wenn man das hört, woran sollte man denken?
Die absolute Faustregel ist, die mit der schlechtesten Eselsbrücke der Welt, aber je schlechter, desto besser kann man sich's merken. Mhm. Linkes Ufer ist vor allem die Uferseite voller Kies. Und die rechte Ufer.
Sehr gespannt auf die Eselsbrücke jetzt.
Ja, warte, okay. Ich baue die gerade auf, die ist ganz pfiffig. Mhm. Die rechte Uferseite hat viel mehr Lehm drinnen, also sind etwas schwerere, tonhaltigere Böden. Also wir haben linkes Ufer Kies, rechtes Ufer Lehm. Wir haben bekanntermaßen ja hauptsächlich Rotwein hier. Mhm. Die wichtigsten oder die berühmtesten Rebsorten sind
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc.
Exactement.
Oh, das war mein Moment.
Exactement. Also, wir nehmen aber da jetzt die zwei Hauptdarstellerinnen,
okay.
Cabernet Sauvignon und Merlot.
Ja.
Jetzt haben wir zwei Flussseiten, zwei ganz krasse Bodentypen und zwei Rebsorten. Mhm. Die eine fühlt sich auf der einen Seite wohl, die andere auf der anderen Seite. Und jetzt, Achtung, die schlechteste Eselsbrücke, die habe ich damals gelernt, als ich kleine Sommelier wurde. Mhm. Cabernet und Kies, K und K.
Ah.
Und Merlot und Lehm, also Lehm, M und Merlot, M und M.
Wow.
Tada. Ihr werdet es mir danken. Die ist so mies und so doof und drum merkt man sich's. Linkes Ufer, Kies, Cabernet und Kies, rechtes Ufer, Lehm, Merlot, M und M, K und K, M und M.
M und M.
M und M, Lehm, du musst auf M enden.
Gut.
Ja, also charakteristisch ist es einfach so, dass der Cabernet braucht den Kies und der Merlot kann sehr gut mit den etwas fetteren Böden umgehen. Mhm. Und so, wenn du einen Wein im Glas hast und ein bisschen die Rebsorten kennst, dann riechst du rein und sagst, ah, hier ein bisschen so, ein bisschen, keine Ahnung, würziger, dunkler, blablab, dann ist es Cabernet. Und sofort kannst du dir eigentlich mit der Faustregel sicher sein, dass das Cabernet ist so ein bisschen der rauchigere und der Merlot ist so ein bisschen der geschmeidigere, der bisschen duftigere, fruchtigere. Mhm. Und so rieche ich auch heute noch in ein Glas rein, gehe kurz in mich, denke mir, oh, charakteristisch eher so ein bisschen die würzige Seite. Also sage ich dann so ganz selbstbewusst, das ist vom linken Ufer, oder? Wenn er so ein bisschen würzig ist. Und dann, oui, ja, genau, oh, sie sind aber gut, sag ich, dankeschön.
Dementsprechend würde ich jetzt mal sagen, ich vermute, wir waren am rechten Ufer, denn wir sind auch aus der Stadt Bordeaux rausgekommen und sind auf ein Weingut gefahren.
Wir sind auf kein klassisches Weingut gefahren, aber wir haben uns einen Weingarten angeguckt, weil Moutoukadé ist per se ein sehr, sehr schöner Brand, aber es ist kein Gebäude In dem Sinne.
Hast du so schön gesagt in unserem Video, es gibt nicht eins Gebäude.
Da ist nicht eins Gebäude mit eins Weingarten.
Genau.
Das ist eins Name mit einem sehr großen Namen im Hintergrund. Und die arbeiten mit sehr vielen Traubenproduzenten zusammen, also Winzerinnen und Weinbaubetriebe, die selber nicht in den Vertrieb gehen, aber schon immer traditionell aus der Familienhistorie heraus halt Weingärten hatten. Und es ist immer schön, wenn man sagt, okay, man tut sie zusammen, also kann man seiner Landwirtschaft weiterhin nachgehen, muss mich aber nicht um den ganzen Marketing, Vertrieb, Flaschenabfüllung etc. kümmern. Und das ist eben ein Beispiel, ein sehr gutes, erfolgreiches Beispiel aus Bordeaux, Mouton Cadet. Und wir waren auf einen der Weingärten, von wo die Trauben stammen, die eben dann am Ende im Mouton Cadet in der Flasche stecken.
Ich fand das sehr schön, dass wir die Möglichkeit hatten, das mal vor Ort zu sehen, auch jetzt für alle, die hier zuhören und jetzt nicht direkt morgen nach Bordeaux fliegen können, aber einfach um mal auch hier zu versuchen, ein Bild zu zeichnen, wie das so abläuft. Also wir in Deutschland kaufen uns so unsere Flasche von Mouton Cadet, was auch immer drin ist, aber man weiß selten, wo das herkommt. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir hier immer sprechen, weil wir beide so interessiert sind an den Geschichten, an den Menschen dahinter, an allem, was quasi am Ende in dieser Flasche ist, ob man jetzt drüber nachdenkt oder nicht. Und ich fand das sehr schön. Also wir waren bei Saint-Emilion, das ist rechtes Ufer.
Ja.
Ja, Saint-Emilion, by the way, auch ein sehr, sehr schönes Ausflugsziel, wenn ihr hier in der Gegend seid. Und man kann sich das so vorstellen, man fährt durch die Landschaft. Es ist sehr, sehr viel Grün, weil fast alles eigentlich aus Weinhängen, Weinbergen besteht.
Ja.
Eine Rebe fügt sich neben die nächste. Wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter, blauer Himmel.
Ja.
Und fahren durch die Landschaft und ihr habt ganz, ganz viele alte Gebäude, die sehr, sehr charmant sind. Einfach kleine, viele, viele kleine Weinbetriebe, würdest du jetzt sagen. Weinbetriebe ist das richtige Wort dafür.
Weinbaubetriebe.
Also mich erinnert das immer an den Film ein ganzes Jahr, ein gutes Jahr. So, also wirklich so genauso wie in diesem Film, genauso war das auch. Und dann sind wir da angekommen und hatten das Vergnügen, die
Ophélie
kennenzulernen. Und Ophélie ist eine der Önologinnen bei Mouton Cadet. Was ist eine Önologin? Was macht die?
Das sind quasi Weinbautechnikerinnen und Weinbautechniker. Also die haben das Ganze studiert, schließen da ab. Und da geht es wirklich um den ganzen Ablauf. Also Weingarten draußen plus die Prozesse dann im Weinkeller. Das ist dann auch chemisch-technisch alkoholische Gärung. Also da geht's wirklich in die molekularen Details.
Also ich habe ja da so heiden Respekt vor, weil es ist ja nicht ein Fach, in Anführungszeichen, das du lernst, sondern sie hat ja Wissen, was, keine Ahnung, das Wetter angeht, den Boden angeht, Chemie angeht. Für mich gar nicht greifbar, ich habe da höchsten Respekt davor.
Und eben auch die sensorische Feingefühl, Trauben probieren, dann natürlich die Analyse noch dazu, dann entscheiden, okay, dieses Jahr machen wir genau diese Parzelle bei, keine Ahnung, maximale Gärtemperatur XY, müssen das danach aber in den Edelstahl und dann vielleicht erst ins Holzfass packen und so. Also das musst du dann für alle Plots, also für jede einzelne Parzelle entscheiden. Und dieses immer auf dem Schirm haben und das Timing richtig zu treffen, das ist ja bei jedem Wein so, der einen qualitativen Anspruch hat und wo wir schon oft drüber geredet haben, was es eben so, wenn die Weine so, oh wow, die sind so schön etc., dann sind eben Menschen wie eine Ophélie da, die das, die ganze Prozess der Vegetation bis zur Flasche mit begleiten und es auf dem Schirm haben und genau wissen, wenn jetzt mein Traubenlieferant, also die Familie Lufon, anruft und sagt, also hier und da sind die Werte so und so, fährt die dahin, probiert nochmal die Trauben und dann entscheiden die zusammen, was damit passiert. Das jedes Jahr neu gemischt durch die Mutter Natur, spielen die da mit dem Rhythmus und der Taktung, die halt vorgegeben ist. Das kann mal richtig entspanntes Jahr sein. Das kann aber auch ein wahnsinnig hektisches Jahr werden. Es kann Hagelschäden plötzlich geben. Die zittern und bippern ja jetzt hier. Wir sind jetzt halt noch im Hotel, aber die bereiten sich draußen im Weingarten heute auf einen sehr heftigen Gewitter vor. Ja. Hagel ist jetzt natürlich eine der größten neuen Gefahren, auch hier in Bordeaux. Und ja, wenn es passiert, dann muss ich neu drauf einstellen, wieder alle Weingärten anschauen, mit allen Leuten reden, eine Ophélie zum Beispiel, und halt die nächsten Schritte einleiten.
Uns hat die Ophélie an diesem Tag durch die Weinreben geführt, hat uns so ein bisschen, das fand ich auch sehr charmant, sehr schön, die Unterschiede zwischen den Weinblättern beispielsweise, wie man jetzt einen Merlot von einem Cabernet Sauvignon unterscheiden könnte anhand des Weinblatts, hat uns auch die Trauben gezeigt, fand ich auch sehr sympathisch, dass sie halt auch gesagt hat, so hier sieht man jetzt auch ganz deutlich, hier war definitiv ein Unwetter, man sieht das anhand der Trauben, wie die wachsen, auch sehr, sehr spannend, wir haben euch da bei Instagram ein bisschen mitgenommen. Und dann war das quasi einmal so beispielhaft für einen von, und das ist wirklich beeindruckend, 150 Weinbetrieben, von denen Mouton Cadet quasi am Ende Trauben bezieht, um seinen Wein zu produzieren.
Ganz genau. Und die Summe kann man vielleicht nicht, wenn man jetzt nicht so im Thema ist, gar nicht einordnen. Ich kann nur sagen, 150 ist schon was, wo ich so auf meiner ganzen Reisen und Gesprächen selten höre. Diese Menge, also in dem Level zu arbeiten mit 150 einzelnen Betrieben, puh. Also ich habe es auch auf Instagram, glaube ich, gesagt, ich ziehe meine Hüte. Und ich habe viel davon.
Conny hat viele Hüte.
Ich habe viele Hüte. Zieh zwar immer nur einen an, aber ich habe viele.
Ja, das war einfach ein sehr schöner Eindruck, um mal so ein Verständnis dafür zu bekommen, was es alles braucht. Und das, auch das hat ja schon wahnsinnig viel Historie. Der Betrieb, bei dem wir waren, war, glaube ich, in dritter oder vierter Generation.
Ja.
Man hat so richtig am Ausbau gesehen, wie gefühlt vor 100 Jahren ausgebaut wurde und wie sich das weiterentwickelt hat, dies, das. Das war sehr, sehr spannend und inspirierend. Und wenn wir schon bei Historie sind, wir kommen nicht drum rum, und ich möchte es gerne tun, noch mal ein bisschen auf die Historie von Mouton Cadet eingehen. Denn wir droppen den Namen hier sehr oft.
Ja, das ist tatsächlich sehr wichtig, das auch mal aufzudröseln.
Ist ja auch ein nettes Wissen. Wenn ihr nächstes Mal eine Flasche Mouton Cadet zu unseren Freunden könnt ihr auch machen.
Ja, könnt ihr unseren Freunden auch.
Bringt mal eine mit. Nein, was ich sagen wollte, dass man überhaupt mal weiß, was ist denn Mouton Cadet? Jetzt gehen wir mal ganz, ganz wörtlich ran. Was heißt das, Mouton Cadet?
Also Mouton ist französisch für Schaf. Also das Tier, Schaf, Mäh. Und
danke.
Ja, nicht wegen scharf und scharf.
Okay. Ja.
Okay. Sonst hätte ich Sarah gesagt.
Ja, danke. Sarah Mouton ist mein zweiter Name. Also Mouton.
Schaf, Mäh. Cadet, jüngste, jung, klein. Mhm. Also das kleine Schaf, das jüngste Schaf.
Oh.
So heißt es übersetzt. Das ist also sehr durchdachtes Wort, weil der Gründer, Baron...
Das ist so durchdacht und so cool.
Baron Philippe de Rothschild, also ein durchaus schwingender, klingender Name in der Weinwelt und darüber hinaus, hat 1930 als einer der, also er war der Jüngste waren sie zu dritt, er war der Kleine, das kleine Schaf, er hat sich selber als den Kleinen gesehen, den Jungen, der. Und Mouton... Das ist ein Chateau, was die Familie Rothschild eben besitzt. Und so hat er gesagt, okay, das kleine Schaf, also das kleine Mouton, der Mouton Cadet. Und er wollte halt, als er einstieg mit zarten 22 Jahren.
Wahnsinn.
In das Familienbusiness sparte Wein, hat er relativ früh erkannt, so, alles recht und schön, alles wunderbar, viel zu tun, aber wir müssen das Ganze auch mal etwas gangbarer machen für jedermann und jede Frau.
Gangbarer, auch schönes Wort.
Ja, und drum hat er beschlossen, so wirklich eine, wir reden hier von der Idee, als er sie umgesetzt hat, vom Jahr 1930, nach dem Ersten Weltkrieg, was das Land ja sehr gebeutelt hat, hat er schon diesen Blick auf die Dinge mit seinen zarten Jahren gehabt und hat gesagt, wir müssen einen Wein machen. Ich möchte einen Wein machen, wo jeder Freude daran hat, einzuladen, trink doch Bordeaux. Wäre doch schön. Und dann hat er gesagt, okay, ich alleine kann das ja auch gar nicht alles stemmen, also mengenmäßig, dafür reichen unsere Reben nicht. Und schon waren da die ersten Steps, wo man sagt, arbeiten wir doch zusammen.
Was ja aber auch beeindruckend ist, weil wenn du das Ganze mit dem Namen Mouton im Hintergrund hast, dann weißt du ja auch, okay, da muss auch entsprechend Qualität gangbar gemacht werden.
Das ist auch immer das, was mitschwingt und worauf man sich auch wirklich, da kann man drauf vertrauen. Dieser Anspruch zu sich selbst, der ist natürlich riesig. Genauso die Aufmerksamkeit, muss man auch mal sagen. Mhm. Da wird natürlich viel geredet und bla bla bla. Aber Jahr ein, Jahr aus wuchs es, der Erfolg war da und die Qualität ist nach wie vor da, weil ja ein Know-how da ist. Das kann halt nicht jeder. Du kannst nicht einfach 90 Jahre Erfahrung mal so schnell auf einem Schnipper haben. Nein, das wurde halt langsam entwickelt. Es hat sich entwickelt, das Ganze. Und immer der eigene Anspruch, mit dem eigenen Namen etwas zu leisten, der hat viele schöne Seiten, aber wahrscheinlich auch viele Schattenseiten. Und dementsprechend hoch ist der Druck, einen Wein zu machen, der einfach ist, aber hoch in der Qualität und für jedermann zur Verfügung steht.
Beeindruckend.
Ist
und jetzt haben wir es fast 100 Jahre später.
Ja.
Also wir reden Gründung Motorcadet 1930.
Exakt.
Wir nähern uns dem 100-Jährigen.
Ja.
Wir wissen ja alle, gerade in der heutigen Zeit, viel Veränderung. Es findet sehr viel statt. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir hier sind. Denn auch bei Motorcadet natürlich findet Veränderung statt.
Exakt. Und sie haben mit einfach wieder sich nicht neu erfunden, aber gesagt, so, die Reise muss weitergehen. Es ist immer einer, der anfängt, den ersten Stein ins Rollen zu bringen. Und in dem Fall sind es die Urenkel von Baron Philippe de Rothschild. Und das ist einerseits die wunderbare Mathilde.
Ach, so wunderbar.
Und auf der anderen Seite ihr Bruder, auch ein zuckersüßer Mann, Nathan.
Wir durften beide gestern kennenlernen.
Yes.
Es war so cool.
Es war mega lässig.
Es war so lustig.
Und da will ich jetzt kurz was rein. Und genau das ist der Grund, was ich Sommelierie-Seiten mäßig mir eben so wichtig ist. Ich erwarte sowas nicht, dass es dann passiert. Das finde ich einfach nur transparent, sehr sympathisch, ehrlich. Mhm. Und vor allem, sie gehen auf einen aktiv zu. Und Nathan und Mathilde, einfach auch von ihrer Aura her und ihrem, wie sie als Charakter selber sind, sind sehr offen, sehr zugewandt, haben einen riesen Spaß dran, machen komplett was anderes eigentlich in ihrem Leben, aber ihnen ist trotzdem wichtig, einerseits auch für die Familie etwas zu tun, weil sie haben selber aber auch Freude, ein schönes Glas Wein genießen zu können. Und dann haben sie gesagt, okay, wir wollen auch etwas leisten, damit hier in den herausfordernden Zeiten was Gutes passiert. Und wenn das ist mit unserem Namen, mit unseren Vornamen auf dem Etikett und den Wein, so wie wir ihn schön finden, wenn wir da einen Beitrag leisten können, dass das weiterhin eine schöne Geschichte ist mit Motorcadet, dann machen wir das. Und mehr auch nicht, also ehrlich, das ist das Ziel, das soll einfach weiterhin Freude machen und auch in ihrem Umfeld, ihrer Generation, dass man Bordeaux-Wein gerne trinkt.
Ganz kurz, ihre Generation ist quasi eigentlich unsere Generation, ne? Mathilde ist so in unserem Alter um die 30 und Nathan ist Mitte 20?
Ja, also Ende so 20 und Mathilde ist 31 jetzt.
Das weißt du genau.
Ja, das weiß ich genau. Sie ist 1993 geboren.
So, da haben wir diese zwei sacksympathischen Urenkelkinder von Baron Philippe de Rothschild, die, ja, wie hast du es gestern so schön gesagt, ich habe mir das hier aufgeschrieben, weil das trifft es auf den Punkt, Old Wines, New Minds. Wir haben wahnsinnig viel Historie, aber wir haben auch eine neue Denke. Was heißt denn jetzt neue Denke? Was ist denn jetzt neu? Was machen die denn anders?
Im Grunde bestehendes, etabliertes Weinwissen, Rebsorten, Terroir, wer weiß, wie es hier funktioniert, weinbauseitig. Aber wie präsentierst du dich? Und da geht es jetzt nicht nur um Blendwerk und Marketing, sondern einfach wirklich diese alten Muster ein bisschen abzulegen. Allein die Flaschenaufmachung, wie man sich positioniert, wo man wen ansprechen
das
möchte.
Das ist wirklich eine Veränderung, ja.
Ja, aber das ist eben das, es ist am Ende, es ist super klassischer Bordeaux, sowohl von Nathan, sein Weißer, der rein aus Sauvignon Blanc besteht, das absolut eine der Urreben aus Bordeaux ist. Und auf der anderen Seite ein Merlot als Rosé ausgebaut. Mhm. Merlot und Bordeaux, ich glaube, es gibt keine engere Verbindung, weinbautechnisch gesehen. Auch hier einfach mal ein bisschen schwungvoll präsentiert. Aber wenn ich es nur probiere, sensorisch, ist es ein tipptopp Rosé von der Rebsorte Merlot aus Bordeaux. Und auf der anderen Seite ist ein super schöner Weißwein, Sauvignon Blanc aus Bordeaux. Beides super klassische Kombinationen. Aber halt mit ein bisschen schwungvoller Stilistik, ja?
Ja, ja.
Aber nicht kitschig, nicht drüber, nicht zu süß, im Gegenteil, schön kernig, schön, ja, erfrischend. Und so auch die Etiketten. Die Mathilde ist ja künstlerisch sehr begabt. Ja. kommt aus der Theaterszenerie, hat sich auch versucht, das Etikett selber zu zeichnen, hat es dann aber doch jemand machen lassen. Aber die Grundrisse des Etiketts sind von ihr.
Ja.
Einfach so, es ist nicht kindisch, aber es ist liebevoll. Es ist so ehrlich, weil so sehen sie ihre Heimat. Das ist einmal eine Szene hier, wo sie immer im Urlaub waren.
Cap Ferret,
1,5 Stunden von hier. Und Nathan hat sich entschieden für, immer im Sommerurlaub ist er auf
Médoc.
Ins Médoc gefahren, da wo das Familienstammhaus sitzt quasi, und hat halt da einfach die Weinberge ein bisschen so das Bild der Landschaft, wie er es als Kind kennengelernt hat, wiedergegeben.
Ich habe irgendwo gelesen, er hat versucht, mit diesem Wein das Gefühl seines Sommerurlaubs in Médoc einzufangen.
Ja.
Nachdem ich den getrunken habe, hätte ich jetzt auch gern den Urlaub dazu, weil wenn der Urlaub noch halb so schön ist, wie der Wein schmackhaft ist, dann glaube ich, hat er das ganz gut geschafft.
Ja, aber das ist eben Old Wine, New Minds.
Ja,
das ist eben, im Prinzip ist es super.
Also alter Qualitätsanspruch, der bleibt.
Ja, und auch die Kombination, die haben jetzt das Rad nicht neu erfunden. Sie haben jetzt nicht plötzlich grünen Veltliner da hingestellt oder bla bla in eine andere Rebsorte, sondern man nimmt das, was hier am sinnvollsten ist.
Und interpretiert neu.
Und interpretiert es etwas neu.
Jetzt hat aus meiner Community, als ich nach Bordeaux geflogen bin, einer geschrieben, oh cool, ich habe mitbekommen, die machen ja Biowein, dann bin ich dabei.
Ah, witzig, ja.
Ja, ich bin jetzt im Alltag noch nicht so, dass ich groß unterscheide oder Wert auf das eine oder andere mehr lege. Aber wenn wir das große Stichwort Biowein haben, und das ist ja auch das Prägende dieser, in Anführungszeichen, New Generation im Hause Mouton, was ist denn jetzt Biowein? Das ist für mich noch ein Buzzword.
Was ist denn nochmal Buzzword? Du immer mit deinem...
Ein Schlagwort. Ein Wort, das sehr inflationär genutzt wird. Und alle tun so, als wüssten sie... Was ist das, was Biowein ist? Ich frage dich, was ist Biowein?
Ich entpuppe mich hier als so.
Ja, also, was ist Biowein?
biologisch zertifizierter Wein hat Vorgaben, was man auch im Weingarten zusätzlich noch anbringen darf. Im Bereich Pestizide, Herbizide, also einfach nicht.
einfach nicht machen.
Das ist zum Beispiel eine der wohl bekanntesten Kriterien. Du brauchst etwas Zeit, um den Weinberg umzustellen. Du kannst es nicht sagen, okay, ja, dann spitze ich ab heuer nicht mehr, zack, bumm, habe ich Siegel, so geht es nicht, sondern es sind mehrere Jahre der Umstellung. Die Mouton-Cadet-Weingärten sind noch nicht alle biozertifiziert, aber speziell die Serie von Mathilde und Nathan war ein Anspruch von den Geschwistern selber, weil sie das in ihrem Leben wahnsinnig wichtig nehmen, das Thema Nachhaltigkeit und den Footprint, den man hinterlässt in der Welt. Das, wenn du die kennenlernst oder die siehst, dann weißt du sofort, denen ist das wichtig, sie sind da sensibel, und drum sind diese beiden Weine gleich auch die ersten reinen Mouton-Cadet-Weine, die biozertifiziert auf den Markt kommen. Heißt, sie haben nur Trauben verwendet in der Verkostung vorweg, welche sie hernehmen wollen, die definitiv aus Weingärten stammen, die eben nach biologisch zertifizierten Richtlinien angebaut werden. Heißt, keine Herbizide, keine Pestizide, und auch alternative Mittel sind da ein bisschen eingeschränkter im Bereich Dünger, welche du da hernehmen kannst. Aber das ist jetzt sehr technisch. Mhm. Heißt aber trotzdem, sie haben gesagt, wenn, schreibe ich meinen Namen nur drauf, wenn das Bio ist. Aber die Reise ist noch nicht zu Ende. Also erstens, allgemein Mouton-Cadet will alles in Bio erheben. Da hast du auch wirklich, ich habe mich lang mit Nathan darüber unterhalten, der hat gesagt, das ist der Anfang. Wir wollen jetzt hier anfangen. Das ist unser Beitrag mit unserer Generation, dass wir bei Mouton-Cadet so den Impact haben.
Das ist ja aber auch schon wirklich, also ich finde, wenn man das jetzt einfach mal wirtschaftlich betrachtet, oder generell ist das ja schon ein sehr mutiger Schritt, aber auch ein sehr geiler Schritt, wenn ein solches Traditionshaus, und wir erinnern uns, mit Minimum 150 Weinbetrieben, die zuliefern, entscheidet oder diesen Schritt macht in dieser Region, sich da jetzt, also so ein Engagement für quasi kontinuierlich verbesserten, umweltfreundlichen Weinbau zu gestalten.
Ja.
Das machst du ja nicht von heute auf morgen.
Das machst du nicht von heute auf morgen. Und natürlich, wir sind immer noch in Bordeaux. Bordeaux ist, und das ist ihr großer Klotz am Bein, sehr klassisch. Und sie sind etwas, ich würde sagen, manchmal zu wenig risikofreudig als Region selber. Mhm. Weil sie sagen, ja, aber nicht, dass wir eben vergraulen und so. Und aber ja, unser Name ist doch, der wirkt doch. Ja, langsam nicht mehr. Ja. Langsam ist einfach das Wissen und die Aufklärung in der beim Endkunden so groß, dass man da halt einfach nachfragt, wie der Beitrag auf deiner Plattform, bei deiner Community. Das kommt von denen.
Ja.
Wir haben ja nicht danach gefragt. Nein. So. Und das ist das, was halt man spürt, auch hier in einem sehr etablierten, prestigeträchtigen Gebiet wie Bordeaux, dass das Thema einfach schon lange nicht mehr wegzudenken ist. Das ist kein Trend. Das ist eine etablierte Größe, dass du dich um deine Umwelt, um die Nachhaltigkeit von deinen Weingärten kümmerst. So wie überall auf der Welt. Und drum, wenn eine Region wie Bordeaux, die größte französische Weinbauregion ist, vorangeht und vorbildlich hier große Flächen jetzt umstellt, und das passiert, ja, hier als kurzes Update, das passiert seit mehreren Jahren ganz aktiv, dann ist das einfach nur gut für alle. Für die ganzen Nebenschauplätze, die hier in der Region auch sind. Die ganzen Bienen freuen sich, die Bäume freuen sich.
Die Bienen sind glücklich, die Blümchen auch.
Die Blümchen auch, die Vögel, alles freut sich. Und es ist so wichtig, das zu verstehen. Wein ist eine Monokultur. Weinbau ist eine Monokultur. Und wenn du da Diversität reinbringst, in Form von erstmal weniger Pestizid, weniger Herbizid, im besten Fall gar nicht mehr. Das braucht ein bisschen, aber es passiert. Und ein Nathan und eine Mathilde sagen, das machen wir, wir schreiben unseren Namen dahin, wir gehen auch mit voran, wollen auch Vorbilder sein, Pionierarbeit leisten, in gewissermaßen. Natürlich haben sie es nicht erfunden, Bio anzubauen, aber sie wollen auch ein Teil von dieser Bewegung sein, dieser New Generation, der New Wave.
Lass doch mal ins Detail gehen, lass uns mal den beiden Weinen widmen, denn wir haben ja nicht nur ein Glas jeweils getrunken, sondern wir haben ja wirklich genossen.
Wir haben nachverkostet. Ja, wir haben nachverkostet.
Ich finde schön, wie wir beide zwei verschiedene Worte haben.
Und schmunzeln.
Und schmunzeln. Wir hatten einen wundervollen, angenehmen, Conny würde sagen, Damenspitz.
Damenspitz, ja.
Ja, für mich war es irgendwann der Damenschwitz. Nee, wir hatten ja in diesen wundervollen Sommertagen hier haben wir quasi sowohl den Rosé von der Mathilde als auch den jetzt neu erhältlichen Weißwein von Nathan verkostet.
Ja.
Und ich möchte gerne kurz einmal auf die Weine jeweils eingehen, wie die denn so schmecken. Wie kann man sie sich vorstellen? Sind das jetzt Weine, die ich mir auch 10 Jahre in meinen Weinkeller lege, oder sind das Weine, die da sind, um sie zu öffnen?
Es sind Weine, die dazu da sind, sie zu öffnen, aber sie haben die Qualität, dass man sie auch 10 Jahre vergessen könnte.
Darauf
Nur
wollte ich hinaus.
Die Schönheit dieser oder die Art, die Idee hinter diesem Wein ist wirklich, mach's auf, hab Spaß, keine Ahnung, ein ganz einfaches Picknick oder was auch immer, leichtes zum Essen. Und in dem Moment passt der Wein einfach, und die Freude oder der Schwung des Weines ist halt in den ersten Jahren immer schöner. Also aktueller Jahrgang auf dem Markt seit diesem Frühjahr ist 23. Ja. Also würde ich sagen, das Schönste ist, wenn du ihn halt in den nächsten 2 Jahren dann auch genießt. Ja. Weil dann, glaube ich, die Idee von Nathan oder Mathilde am schönsten rüberkommt. Kaputt werden sie jetzt aber nicht gleich. Die haben keine Ablaufdatum als KMHD. Dafür sind sie zu gut.
Wie würdest du denn den Rosé beschreiben?
Ah, ich wollte mit dem Sauvignon Blanc anfangen, aber ich mache auch gerne Rosé als erstes.
Ja, Ladies first, Mathilde.
Hast du absolut recht. also der Rosé Merlot, reinsortig. Also sehr selektierte Wahl der Trauben. Das hat man gleich am Gaumen, dass er durchaus so ein Gewürzspiel hat. Also es ist schon nicht nur fruity und droppy und so kitschige Bonbon-Sache. Also in der Nase ist es jetzt nicht nur die duftige Himbeere und nur der duftige Erdbeermarmeladen-Style, sondern du riechst rein, er ist sehr kühl. Er hat so dieses leicht florale, sehr duftige, aber so zartes Duft. Mich hat gestern, hatte ich einmal, wo ich mal gedacht habe, also das ist jetzt Rose pur auch irgendwo.
Ja, ich erinnere mich.
Ja, weißt du, also das ist dieses Florale.
Aber ganz subtil.
Ganz subtil.
Es kommt dir nicht sofort in your face.
Nee, aber irgendwann steht man so da und denkt man, das ist doch pure Rose, oder? Aber worauf ich raus will, es ist eben dieses ganz Zarte und nicht so, okay, total kitschiges Erdbeerbonbon, das fast schon chemisch hergestellt wirkt. Das hat man ja auch hier, wenn es ein bisschen überambitioniert ist, Überengineering, die Duftigkeit eines Weins zu haben. Und am Gaumen, was passiert, das finde ich so schön an dem Rosé von der Mathilde, so ein bisschen wie sie, so ein bisschen zurückhaltend, aber hat irgendwie so einen ganz klaren Ausdruck. Also es, man bleibt hängen, aber es ist immer so, man schaut so hin und beobachtet so ein bisschen, so wirkt der Wein. Du da nimmst einen Schluck und dann denkst du,
oh, ich möchte gerne noch einen Schluck.
Ja, also das ich dachte möchte ich mir bitte so näher kennenlernen. Und dann fällt sofort auf, das hat Ecken und Kanten, aber auf sympathische Art. Also es hat Charakter.
Ja.
Und es zeigt sich sehr auskleidend am Gaumen. Also der, du hast einen richtig schönen Schluck Wein am Gaumen. Und dann total easy, schöne Vibration von der Säure. Nicht zu scharf, nicht süß, aber auch nicht kurz. Sondern er hat wirklich einen nachhaltigen Eindruck. Also von vorn bis hinten ein sehr zart spielender Wein. Nicht zu kitschig, nicht überladen.
Stimmt.
Aber er bleibt ja schwungvoll.
Also ich hätte jetzt gesagt, es ist einfach ein super, super leichter, angenehmer und sehr konsensfähiger Rosé.
Wunderbar.
Wunderbar.
Dann können wir jetzt die Beschreibungen schließen. Ich habe 5 Minuten, brauchst du eins. Perfekt.
Und gut, dann widmen wir uns mal dem Weißwein, dem Bio-Weißwein von Nathan.
Der ist ja mit Jahrgang 23 das erste Beispiel vom Nathan. Und ich muss sagen, well done, junger Mann. Sauvignon Blanc ist eine Aromarebsorte, wie man so schön sagt. Also beim Sauvignon Blanc erwarte ich, dass er mich anschreit.
Ja.
Nett anschreit, aber er darf mich anschreien.
Okay.
Sonst wäre Sauvignon Blanc irgendwie, das wäre eine Themaverfehlung. Also da würdest du ihm alles nehmen, was er eigentlich, wofür er steht. Heißt, ich rieche rein, ich habe diese gelbfleischige Frucht, ich habe ein bisschen so grasige Noten mit drinnen. Es darf auch, der hat so ein bisschen so Salz-Zitrone gehabt, so Bergamott auch mit dabei gehabt. Also dieses Spiel aus gelber Frucht, Gelbfleischigkeit, Würze, immer ein Gewürz ist mit dabei, kann mal ein bisschen mehr sogar ins Muskat gehen und auch in den Holunder hineingehen.
Fand ich jetzt aber sehr subtil.
Ja, ja, aber es hat immer so ein kleines, das ist so ein kleines Timbre, schwingt mit. Ja. Das ist nicht nur Pfirsichwasser, sondern das ist schon ein bisschen mehr. Und du hast hier diesen Küstenflair drinnen gehabt, so ein bisschen die Austernschale, so ein bisschen das Salzige schwingt mit. Also ein bisschen, wir sind ja hier am Atlantik und du merkst, der Wein ist schon auch ein bisschen geprägt von dieser Bodenstruktur, aber alles jetzt nicht kompliziert. Er war nicht im Holz, er ist clean, er ist geradeaus, er ist schön frisch, er hat eben diese Sommerbrise, aber diese Meeresbrise in sich. Ganz toll. Am Gaumen, im Gegensatz zur Mathilde, ihrem Rosé, wirkt er crispy, also ein bisschen knackiger. Was aber perfekt ist, zum Beispiel, wir hatten ja gestern über 30 Grad hier. Da ist halt, wenn es so schön crispy ist, ist nice. Aber wir reden nicht von sauer, okay?
Ja, oder stark.
Oder so, gar nicht. Sondern es ist wirklich so dieses,
schwer meine ich. Ja.
Wenn das so richtig schön, ja, mit Druck am Gaumen, der Trinkfluss, du nimmst einen Schluck und denkst da, oh, das Leben ist schön.
Oh, das war so schön.
Ja, das Leben ist schön. Und das ist eben ein sehr schöner, typischer Bordeauxer Sauvignon Blanc mit dieser Meeresbrise drinnen. Bisschen fleischiger, aber nicht zu tropisch. Wir wollen hier keine, wir sind nicht in den Tropen, wir sind nicht in Neuseeland, sondern wir sind am Atlantik. Wir haben eher das Salz, die Austernschale. Und das hat er super getroffen, muss ich echt sagen. Also
ich finde ja, du hast ja beim Rosé so schön von deinen Eindrücken von der Mathilde, die wir ja auch kennengelernt haben, erzählt. Und ich finde, und das klingt jetzt total wie Honig ums Maul, aber das war einfach mein Gesamteindruck, dass diese beiden Weine und wie wir sie gerade auch beschrieben haben, auch durchaus Persona-Beschreibungen hätten sein können von den beiden.
Ja.
Weil zum Beispiel der Nathan ist ja auch kein, also klar, der Wein liegt irgendwie in der DNA, kann man sagen, aber ist ja auch nicht so sein Hauptbusiness. Er ist ja auch so eine Persona noch dahinter mit Interessen, wie beispielsweise kürzlich nach New York gezogen, er ist Musiker, er macht Tanz.
Musical.
Er ist eine Stage Person.
Yes.
Stage Person.
Ja, yeah, Dance, ja, yeah, Musical, ja. Yeah.
Irgendwo habe ich gelesen und das fand ich auch sehr schön, dass er versucht hat, diesen Wein so zu konzipieren, als wäre er ein Orchesterdirigent.
Ja, ja, genau.
Ich finde, das trifft so. Also manchmal muss man gar nicht noch mehr sagen.
Ja, passt. Ich bin still.
Ja, wir hatten ja das Vergnügen, wir haben heute ein Selfie gepostet von uns beiden mit den beiden. Und wir mussten selbst so schmunzeln, weil wir gesagt haben, ja, das sieht halt aus wie 4 Freunde im Sommerurlaub.
Ja.
Das Witzige ist aber, und ich glaube, dafür hat sich diese Reise auch gelohnt. Und wir haben ja gesagt, wir wollen kennenlernen, wer da so dahinter steht, dass das einfach der Gesamteindruck auch war.
Absolut. Und ich betone, ich bin sehr viel unterwegs und lerne sehr viele Menschen und Weingüter und Menschen dahinter kennen. Hier in Bordeaux, in so einer Region, so nahbar und so unkompliziert und ja, freundschaftlich.
Ja, irgendwann haben Conny und Mathilde dann nur noch über Star Wars und Dinosaurier und Find Waldo gesprochen, um es so zusammenzufassen.
Mit Recht. Mit Recht. Das sind wichtige Topics in unserem Leben. Und wir Kumpelinen, wir kennen uns ja schon lange, wir haben halt unser Ding. Ne? Das sind halt Dinos und Star Wars. Nee, aber...
Es war sehr nahbar.
Das habe ich nicht, das erwarte ich nie, dass man so empfangen wird, weil die haben auch ein Leben und lernen... In der Weinwelt, wenn du dort einigermaßen Namen hast, dann wirst du die ganze Zeit von allen Leuten immer angesprochen. Darum habe ich da immer so eine gewisse Distanz, weil ich das ein bisschen auch respektiere. Mhm. Weil ich das ist super anstrengend. Nicht nur jetzt hier für die Winzerinnen und Winzer aus Bordeaux, sondern allgemein, wenn du einen gewissen Namen hast auf dem Etikett vorne und man kriegt mit, ah, oh, die Person ist von XY, dann hast du plötzlich 1000 Freunde. Das ist so ein bisschen wie wenn du halt ein Promi bist. Mhm. Das ist so.
Okay.
Und ja, jeder ist dann plötzlich dein Freund und du denkst, kenne ich nicht. Mhm. Und ich versuche da immer so ein bisschen mich zurückzuhalten, weil ich denke, nicht zu viel von denen wollen. Die Laugen, die sind irgendwann ausgelaugt. Ja, aber das Gegenteil ist passiert, die sind ja immer bei uns gestanden.
Ja. War nicht das, was wir erwartet haben, aber wir sind sehr dankbar für das, was wir erleben durften und wie wir es erleben durften.
Die Leute hier kennenzulernen wie eine Ophelie, das ist was ich sag, dafür bin ich gekommen. Mhm. Ja, den Hintergrund, Background. Die Weine zu verkosten, ganz ehrlich, jetzt von meiner Seite, gib mir ein Glas, 10 Sekunden, später weiß ich, wie der Wein ist, ne? Aber trotzdem dieses ganze Emotionale, was mitschwingt, diese, wie wird er präsentiert, was ist jetzt eure Idee, wie baut ihr das auf, so diese ganzen Nebengeräusche, die ergeben ja ein großes Ganzes. Das zu sehen, wie die Bordeaux Fête Le Vin gelebt wird, das ist auch ein Teil von der DNA dieser Region. Die sind stolz auf dieses große, große Fest und kommen zusammen und freuen sich selber am meisten, glaube ich, drüber. Und freuen sich natürlich, wenn auch viele aus der ganzen Welt kommen. Und dann aber auch die anderen Seite, also die Menschen, die im Vordergrund stehen. Ja, eine Mathilde, ein Nathan, auch die ganzen anderen wichtigen Menschen, die wir kennengelernt haben. Jérôme, den Chef-Önologen etc. etc.
Ariane, die Managerin.
Ja, die Managerin. Alle sind aber, muss sagen, durch die Bank einfach mit so, okay, dann kommt später zu uns zur Poolparty. Nicht, weil sie angeben wollten.
Da wären wir noch um ein Haar geendet.
Ja, um Rugby zu gucken. Nicht, weil die einfach sagen wollten, hey, wir haben einen Pool. Sondern weil die es halt wirklich meinen. So ist doch, ja, kommt doch vorbei. Und das muss sagen... Mehr davon. Wir brauchen mehr so offene Arme in der Welt.
Oh ja, das hast du schön gesagt. Okay, um das Ganze mal abzurunden, was du jetzt so schön ausführlich beschrieben hast. Es lohnt sich immer, einen Blick hinter die Flaschen zu werfen und rauszufinden, warum und wer und wieso und vor allem wie. Und das ist hier sehr, sehr gelungen. Das ist so mein Endfazit. Apropos Ende, wie ist denn unser Abend gestern geendet? Das müssen wir noch erzählen, das war so cool.
Das ist echt mega cool. Ich habe ja schon so viel gehört. Es gibt eine Drohnenshow.
Wir hatten beide gestern ein erstes Mal. Na halt, unser erstes Mal Drohnenshow.
Ja, das erste Mal Drohnenshow. Und jeder so, aber ihr müsst nochmal kommen wegen der Drohnenshow und wegen der Drohnenshow. Und ich so, ja, wird bestimmt cool. Habe ich ja noch nie gesehen, du auch. Ja, habe ich auch schon gehört, bla bla bla. Und dann 11 Uhr. Der ganze Pier ist voll, die ganze Promenade an der Garonne ist voll.
Ein richtig schönes, großes Sommerweinfest. Und dann ertönt dieses laute Horn von einem der Schiffe.
Mega.
Du merkst, jetzt passiert irgendwas.
Jetzt passiert irgendwas, dann
geht
die Musik an.
Du merkst, wie die Leute ruhiger werden.
Ja, ja, alle zucken natürlich das Handy.
Schauen in den Himmel
und dann geht's los. Also unfassbar. Ich will nicht wissen, wie viele hunderte Drohnen da oben rumflogen. Man sieht es ja nur, wenn die Lampen dann an sind. Mhm. Dieses Design, es ging ja mehrere Minuten.
Ja, und unterlegt mit richtig cooler Musik.
Und einfach, es wurden Bilder da oben gezeichnet, aber sehr aktiv, impulsive, eine Flasche, die so quasi ein bisschen tanzt.
Ja.
Oder ein Glas, das plötzlich von unten kommt. Also man kann es nur...
Muss man gesehen haben.
Ja, schlecht beschreiben.
Findet jedes Jahr statt.
Man muss es sehen, man muss noch einen Grund mehr zur Bordeaux Fête Le Var zu kommen, weil das ist schon fast einer der Hauptgründe, neben den ganzen anderen tollen Eindrücken, warum Leute kommen, speziell am Abend. Immer Freitagabend und Samstagabend, habe ich mir sagen lassen, passiert diese Drohnenshow. Weil das ist wirklich, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, das ist ja mega. Scheiß auf Feuerwerk, echt, ohne Witz.
Wenn ihr Conny gerade sehen könntet, die ist wie so ein Kind im Candy Shop, die ist total.
Ja, das hat so ein bisschen was von Star Wars, merkst du?
Ja.
Laser.
Ja, Laser.
Laserschiffe.
Ja, das war wirklich, das war so.
Also sensationell mit Musik. Also wir haben ja auch getanzt dann da, so ein bisschen die Hüfte geschwungen zur Drohnenshow.
Der kleine Damenschwitz.
Der hat auch mitgeschwungen.
Nee, das war eigentlich echt das perfekte Ende von diesen viel zu kurzen Tagen hier. Also ich weiß jetzt schon, ich möchte wiederkommen. Es wäre schön, wenn du mitkommst. Vielleicht sehen wir uns ja sonst einfach nächstes Jahr auf der Fête Le Mans mit einem Glas Mouton KD. Dann haben wir ja den neuen Jahrgang auch.
Ja, und mit Mathilde und Nathan. Und
Nathan, wir stoßen mal an.
Freunden.
Nee, runde Sache, hat sich gelohnt. Ja. Und ich glaube, es lohnt sich auch für euch einfach mal eine Flasche zu öffnen und euch ja einfach eure eigene Meinung zu bilden. Das ist der Grund für unseren Podcast.
Absolut. Und ich bin dankbar, dass du mich mitgenommen hast.
Hast du das gestern noch mitbekommen in deinem Damenschwitz, dass wir zur Ernte eingeladen wurden? Wo du sagtest, hast schon mal eine Ernte gemacht, Sarah? Dann habe ich gesagt, ja, nee, habe ich nicht, aber ich mache ja auch nur Fotos. Also solltet ihr irgendwann Bildmaterial finden, wie Conny erntet, glaubt mal nicht, dass ich auch geerntet hätte. Ja, der Önologe.
Das ist ehrlich gesagt der Ritterschlag, den wir gestern noch bekommen haben, weil man eigentlich keine Externen auf die Ernte gerne einlädt, habe ich mir sagen lassen. Und dann war Mathilde so, wirklich? Du bist halt die Einzige, die nicht mithilft.
Ich mache Fotos.
Ja, ach so.
So. Also, wir sehen uns entweder wieder hier September, Oktober, je nachdem, was das Wetter so bis dahin tut.
Ja.
Oder wir sehen uns zu Fête Le Mans. Aber wir hören uns hoffentlich schon wieder früher. Und ihr uns auch. Wir sind wieder da.
Da bin ich mir sicher.
In dem Sinne, liebe Grüße aus Bordeaux, aus unserem Hotelzimmer. Und übrigens, Conny, wenn wir schon bei Bordeaux sind, wusstest du, dass 2019 eine Flasche Bordeaux-Wein ins All geschickt wurde, weil untersucht werden sollte, wie sich die Mikrogravitation auf den Reifungsprozess auswirkt. In dem Sinne, Bordeaux, lasst euch schmecken. Tintin!
Tintin! A bientôt!
A bientôt!
Und cut! Das, werte Freunde des Genuss, war's für heute wieder mit Wein ist ihr Hobby. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen etwas mitnehmen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, um keine Anekdoten, Weinweisheiten und auch Wissen zu verpassen. Oder teilt gern eure Erfahrungen, Fragen oder eure Lieblingsweine mit uns. Beispielsweise findet ihr uns bei Instagram unter natürlich Wein ist ihr Hobby. Prost und bis zur nächsten Flasche. Bis zur nächsten Folge.